Die letzten Gäste in Bad Saarow. Teil 1 seines Plans hatte geklappt. Sie waren mit der Bahn nach Bad Saarow gefahren. Kostspielig die Ferienwohnung, doch würde dieser Abend günstiger bleiben als alle Alternativen. Jenny stand vor Fernseher und Receiver, presste die Daumen auf die Fernbedienungen mal so und mal so und sie fluchte, als wäre er nicht im Raum. Wortlos nahm er ihr die Geräte ab und schaltete mit zwei Handgriffen ein Boulevardmagazin ein. Jenny verschmolz mit dem Sofa und er packte die Badesachen. Typisch. Den Bademantel hatte sie in Berlin vergessen. Obwohl sie den bald nicht mehr brauchte, ärgerte ihn, wie egal ihr der teure Ausflug sein musste, egal wie alles in ihrem Leben. Nie strengte sie sich an und es gab wohl kaum eine trägere Person in ganz Berlin als Jenny Herbert. Wie oft kam er vom Büro nach Hause und nicht einmal die Betten waren gemacht. Dabei musste sie nur zwei Zimmer in Schmargendorf bewirtschaften und das ohne Kinder. Die Adiletten erschob sie zwischen die Badetücher. Kinder, dann würde er das hier unterlassen. Andererseits, welche Nachkommen wären von einer Frau zu erwarten, die Schnaps in Strümpfen versteckte, einer Frau, deren Haare und Bindegewebe herunterhingen, einer Frau, die keine war, welche Nachkommen? Keine, die ein Studium schaffen. Jedenfalls würde Jenny ohne Erben, ohne Broterwerb und daher ohne weitere Nachfragen verscheiden, gleich da drüben in der Therme. Rasch holte er ihre Stiefel aus der Garderobe, stellte sie vors Sofa und schaltete den Fernseher ab. Ein Murren, mehr aber auch nicht. Draußen kauerte tiefschwarz und kalt das Brandenburger Land. Unglaublich, wie frostig der April dieses Jahr ausfiel, als wollte Gott die Menschen strafen. Jenny erzählte irgendetwas und nach einer Ewigkeit erreichten sie die Therme. Am Empfangstresen das Übliche. Jenny konnte das Armband mit dem Chip nicht ohne Hilfe um ihr Handgelenk legen. Sie lobte das Personal für das praktische Bezahlsystem. Sie lief gegen das Drehkreuz. Sie lief auch gegen das zweite Drehkreuz. Schließlich wartete sie hinter ihm durchs lauwarme Wasser, den Hals gereckt, den Mund verzogen, denn das, was in ihr Gesicht schwappte, schmeckte salzig, wie selbst sie jetzt begriff. »Du lieber Gott, warum das denn so salzig wäre und ob man das Salz nicht rausfiltern könnte und so weiter.« Die Uhr an der Wand zeigte auf 10 an diesem Freitagabend und die großen und die kleinen Becken leerten sich von Minute zu Minute. Noch eine Stunde bis zur Schließung blieb ihm, um seiner Jenny das Genick zu brechen. Heimvorteil hatte er ja, ließ er doch seit Jahren in der Therme seine Herrenwochenenden ausklingen. »Gehen wir ins Außenbecken«, bestimmte er jetzt und seine Stimme klang klarer als sonst. Sie folgte ihm durch die Gummiklappen, die den Innenbereich vom Außenbecken trennten, hinaus an die Luft. Menschenleer. Er liebte den Kontrast. Unten umspülte das Wasser sonderbar warm seine Brust und oben blies der eisige Wind alle Bedenken aus dem Kopf. Der Dampf, der in Kapriolen über der Sohle tanzte, schien weit nach oben bis zu Gott aufzusteigen. Gott würde zusehen, wie Jenny zu ihm in den Himmel aufbrach, und Gott würde nicken, denn er liebte alle Dummen, oder nicht? Lächelnd drückte sie ihren Rücken gegen eine sprudelnde Massagedüse und quiekte, drehte sich um, klammerte sich an den Beckenrand und ließ den Strahl, der aus der Düse schoss, in ihren Ausschnitt sprudeln. »Gönn dir das, Jenny, gönn dir das«, dachte er. Er hatte ausgeharrt, immer gehofft, sie finge sich, suchte sich einen Kurs, Typberatung vielleicht, wo sie hätte lernen können, wie man spricht und das nicht nur über die Grimaldis. Oder Englisch, das wäre gegangen. Aber sie suchte nur das, was sie selbst inzwischen, nach einigen Jahren des Überganges, war nichts. Auf zum Springbrunnen, sagte er, zur Mitte der Anlage deutend, wo der wuchtige Steinkoloss emporragte. Ein Ungetüm, von dem die Wassermassen nur so herunterschossen und einem auf den Nacken brachen, als würde man von allen Seiten verprügelt. Wasser, Wasser ringsum, Wasser wie in einer Waschanlage. Es würde rauschen, donnern, um sich schlagen, es würde Jenny umschließen und er bräuchte nur ihren Hals zu packen und umzuknicken, zack, das wäre schon alles, und niemand sähe die kleine Bewegung. Sie stellte sich immer dämlich an, immer. Es konnte sein, dass sie sich in den Fluten ungeschickt bewegte und ihr Hals dem nicht standhielt. Schließlich war ihr Unfall erst eine Woche her. Man fasse das einmal, ein Unfall mit dem Rad wegen einer Taube. Und warum sollte der Orthopäde nicht einen angeknacksten Halswirbel übersehen haben? Wer hätte es denn beweisen wollen? Fingerabdrücke im Wasser? Zeugen? An einem Freitagabend in Bad Saro kurz vor Schluss? Aber nein, sie ließ den Beckenrand los und steuerte die Gummiklappen an, offensichtlich um hineinzugehen. »Jenny, ich möchte noch bleiben.« Über die Schulter hinweg rief sie herüber. »Lass uns etwas ausprobieren, man lebt nur einmal.« Grundgütiger, sie musste alles ruinieren, selbst seine letzten großen Pläne mit ihr. Er konnte sie schlecht zum Brunnen zerren, ohne aufzufallen, und schon schlüpfte sie durch die Klappen und er musste ihr folgen. Wie sie die Stufen für die alten Leute hinaufwatschelte, statt die Leiter zu nehmen, wie sie sich bückte, das Gesäß entblößt, um ihre Füße in die Adiletten zu quetschen, wie sie ungelenk über den nassen Boden schlurfte und schließlich an der Liege nach seinem Bademantel griff. »Jenny«, dachte er, »ich kann nicht anders.« 5 Minuten später lagen sie in der Wohlfühloase, einem winzigen, fensterlosen Raum voller Sand, in der Mitte einige Scheinwerfer, die die Sonne simulierten. Sonnenaufgang, Tag, Sonnenuntergang. Absurd, aber Jenny freute sich auf den Untergang. Sie schwadronierte über die romantischen, echten Hieroglyphen an der Rigipswand. Er zwang sich, an Politik zu denken. An die Partei, die ihn übergangen hatte, an die Liste, auf der er nicht stand. Da war Sophie. Sie schloss die Tür seines Büros. Sie drehte den Schlüssel herum. Sophie. Niemals hätte er sich auf dieses Mädchen eingelassen, wenn Jenny eine Frau gewesen wäre. Was er hier vorhatte, hatte nichts mit Sophie zu tun. Mit Sophie läge er in keiner stickigen Innenraumoase. Sophie, das war Strand, das war Ägypten. Sophie, das war ein Anwesen, ein Ambiente, Anlässe, Buffets und ihr Papst, der Senator. Klack, das Wüstenlicht wich sehr europäischen 60 Watt. Jenny rubbelte den Sand von ihren behaarten Beinen, nahm seinen Bademantel und sagte, »Folgen Sie mir unauffällig, haha.« Sie schlenderten durch die Gänge zurück zum Saal wie friedliche Touristen und passierten problemlos das Drehkreuz. Die Oase hatte ihn 20 Euro extra gekostet, aber es war seine letzte Ausgabe für sie, wenn sie nicht noch auf die Idee kam, einen Cappuccino zu bestellen. Jetzt bitte nicht hoch ins Restaurant, es blieb nur eine Viertelstunde. »Also zum Springbrunnen«, sagte Jenny von ganz allein, breit lachend mit ihren gelben Zähnen. Sie nahmen wieder die Stufen und glitten ins Wasser. Jenny hängte ihren Leib huckepack an seine Schultern und er wusste, ohne sich umzudrehen, wie geistlos sie dabei grinste. Er stapfte los, teilte das Wasser mit groben Händen und steuerte sein Ziel an, das Ziel seines Lebens, schnell, solange der Springbrunnen eingeschaltet war. Er schob die Gummiklappen zur Seite, kalter Wind. Er zog Jenny tiefer ins Außenbecken. Ganz leicht kitzelten winzige Tröpfchen Schneeregen seine Nase. Er bog um die Ecke. Er bog um die nächste Ecke. Nein. Hartwig Schneider, ausgerechnet ihr Nachbar. Hartwig Enno Schneider, der ständig die Nase hochzog, der es irgendwie bis zur Mordkommission geschafft hatte. Auf seinen Schultern wuchsen dichte Haarbüschel. »Hallöchen«, sagte Schneider. »Guten Abend. Meine Frau und ich haben es eilig. Sie verstehen, die letzten Minuten im Bad ausnutzen.« Schneider schwamm mit einem Tschüssi Richtung Ausgang. Jenny in seinem Rücken sagte nichts. Er zog sie weiter zum Brunnen. Nur ein kleiner Ruck. Krick. Spätfolge des Radunfalles. Niemand sonst war im Becken zu sehen. Schneider verschwunden. Sie waren allein. Er bog um die letzte Ecke und machte einen letzten fordernden Schritt in die Nische. Die Fluten, die gewaltigen Machten riefen nach Jenny, wummerten, forderten, stampften wütend auf und für einen Moment klopfte Gott ihm auf die Schulter, schubste ihn fast und gröhlte in das Getöse hinein. Erlösung! Ja, ein Missgeschick, ein Unfall, so wie das mit Jenny ein Unfall war, dachte er und packte ihr Handgelenk, zerrte an ihrem elenden Arm, wuchtete ihren schweren Körper nach vorn. Hardy Schneider. Nicht Jenny. Nicht Jenny. Hardy Schneider. Verdammt. Schneider lachte. Sollte Jenny jemals, verstehst du, jemals etwas passieren, finde ich dich. Und ich verspreche dir, bis zum Knast wirst du es nicht schaffen. Du Idiot hast leider nur eine einzige Fahrkarte für die Rückfahrt bestellt und Jenny ist ja nicht dumm. Geiz ist dumm, sagte Hardy Schneider und schniefte. Am selben Abend zog Jenny zu ihrer Schwester. 3 Wochen später schloss er die Haustür auf in Schmargendorf, einer anständigen Gegend in diesem rohen Berlin. Das Licht schaltete sich automatisch ein und da lag sie, neben einem großen Koffer und ihrer Lieblingslampe. Jenny glotzte durch ihn hindurch, den Hals quer, die Zunge draußen. Vielleicht lebte sie noch. Er stellte seine Tasche ab, ging 2 Schritte, im Haus roch es nach Kohl. Das ungeschickte Ding, sie lag auf den letzten Treppenstufen unten, ihr Rock war hochgerutscht und die Strumpfhosen hatten Löcher, genau 3 Löcher. Sie musste an einem Nagel hängen geblieben sein auf den Stufen. Doch wo war er, der Nagel? Das Licht erlosch ebenso automatisch mit einem Knacken. Er selbst konnte nichts mehr tun, weder automatisch noch gewollt. Er wollte kandidieren für den Senat und er wollte Sophie, doch Sophie hatte jemanden kennengelernt, der Porsche verkaufte. Was wollte er jetzt? Im Schloss der Haustür klackte es, das Licht ging an. Ein Nachbar. Nein, Herr Schneider, ich war das nicht. Wirklich nicht. Dankeschön fürs Zuhören.